Das ist Ferminand, der Hunde-Podcast mit Johanna, Alex und Haselnusslikör.
Haben wir jetzt?
Ja, bei mir läuft.
Wir sind live on tape.
Sind wir live drauf? Ja.
Jetzt damit? Bist du irgendwie leiser geworden. Achso, weißt du, was, glaube ich, manchmal passiert? Hier ist so ein Rädchen.
Ah.
Was ist jetzt
wieder lauter?
Sag mal was.
Ja, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu dieser neuen
Folge.
Ich glaube,
ich komme hier nämlich mit meinem Schal gegen dieses Rädchen und dann dreht sich der Ton runter.
Es ist halt so, dieser, also du hast ja heute, die Leute sehen es ja nicht, aber einen dezenten Schal. Nur so, also, der ist dezent für deine Verhältnisse. Am Wochenende beim Seminar war ja eigentlich mehr Schal da als Johanna. Also, man hat dich zwischenzeitlich kaum gesehen unter diesem, ich nenne es mal jetzt Schal, in Anführungsstrichen.
Ja, das sind so die sogenannten Wohnschals. In ihnen kann man wohnen.
Ja, wie viel Miete kostet das da so?
Es ist relativ
günstig. Wie ist der Quadratmeterpreis? Ist günstig?
Ja, das sind meistens sind das auch keine Mietobjekte.
Ah, das sind Kaufobjekte.
In aller Regel sind das Kaufobjekte. Die sind dann die einmalige Investition, die ist bei diesen großen Objekten gar nicht mal so günstig, aber da zahlt sich aus. Es ist ähnlich wie mit meinen überdimensionalen Strickjacken. Wenn man so, dann hat man noch so einen überdimensional großen Schal quasi als kleinen Wintergarten, da kann man sich das richtig gemütlich machen. Da hat man richtig ein Wohnoutfit.
Ja, okay. Gut. Ja, war ja auch, also ich war definitiv zu kalt angezogen am Wochenende und habe ziemlich gefroren die ganze Zeit. Das war irgendwie nicht so schön. Ja, damit, mit diesem kleinen Schnack über Schals und Kleidung. Heute ist sehr frühlingshaft übrigens, gar kein Schalwetter mehr. Hier zwitschern die Vögel, es ist richtig eine warme Brise in Wuppertal und so diffus kommt das Sonnenlicht durch die Wolken durch.
Ich fand die Vögel heute Morgen im Wald auch richtig krass. Die waren super laut.
Richtig. Es war richtig Frühling heute im Wald. Ja.
Ja, und auch so Maiglöckchen und so.
Hast du die auch gehört? Haben die auch Stimmung gemacht?
Sind das Schneeglöckchen oder Maiglöckchen? Moment, das muss ich jetzt parallel einmal googeln.
Oder meinst du Krokusse?
Nee, Krokusse nicht. Maiglöckchen?
Oder Schneeglöckchen?
Nee, Maiglöckchen. Oh, Maiglöckchen sind hier so ganz schön. Nee, ich glaube, ich meine Schneeglöckchen.
die waren nicht ganz so schön.
Nee, sie waren ein bisschen weniger schön.
Ja, du meinst diese weißen Blüten, die so überhängt.
Die in so kleinen Kolonien dann immer so im Wald so sind. Och, das war wirklich ganz hübsch. Und dann war die Sonne so da, die Vögel waren irre laut. Also wirklich so, dass man schon dachte, was ist mit euch? Da war richtig Frühling im Wald, da würde ich dir recht geben. Aber jetzt hier in der kalten Wohnung ist es so ein bisschen jetzt wieder kalt.
Ja.
Ich sehe, was du da machst. Die baut nur Scheiße.
Ja, Quest ist richtig, sie ist auch richtig ein richtiger Störenfried. Also richtig, sie ist richtig ein Rotzlöffel. Also ich habe sie ja jetzt wirklich 3 Tage mal miterlebt. Und ich sag mal so, es hat jetzt nicht immer den Anschein gemacht, dass Johanna Hundetrainerin ist, wenn sie mit ihren Hunden da so über den Platz gelaufen ist. Manchmal sah das auch nach so einer Hollywood-Komödie aus, wenn man quasi ein bisschen übertrieben darstellen möchte, wie die Hunde das Leben der Menschen im Griff haben.
Oh, das ist aber auch herrlich. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, es ist mir durchaus möglich, das auch ordentlich aussehen zu lassen, wenn ich es will.
Das würde ich auch sagen. Ja.
Aber es sind so viele Momente. Es ist halt auch, es gibt so gewisse Szenarien, da hat man einfach verloren. Und das ist zum einen der Weg da vom Seminarraum in den Freilauf. Das habe ich halt einfach komplett verkackt. Weil, also, die Erwartungshaltung ist halt einfach so hoch und es ist auch jedes Mal, denke ich, auch so, ja komm, scheiß drauf. Also, Leine ab und gib ihm. Da ist wirklich, das ergibt alles gar keinen Sinn. Aber da muss ich ja im Alltag auch nicht spazieren gehen, dementsprechend ist es mir auch egal.
Ja. Ja gut, Louis zieht ja da auch immer an der Leine, weil er da ja mal Leine tragen muss und der gar nicht gewohnt ist, an der Leine zu laufen. Und es nervt auch so ein bisschen. Aber nicht ganz so durch die Gegend gezogen wie dich. So.
Ja, also Quest,
ja, Quest
ist aber
zerstört
auch,
da im Hintergrund einfach irgendwie auch irgendein Kleidungsstück oder so. Das ist halt, aber damit musst du jetzt leben.
Ja, sie hat da ja einen Kumpel, mit dem sie sich das da gemeinschaftlich. Ich glaube, warte mal, dieses Kleidungsstück, ich glaube, das möchte ich gerade mal, ich glaube, das ist eine Mütze. Ich glaube, die möchte ich gerade tatsächlich mal ganz kurz in die Hand.
Okay, das Schöne ist, Ich habe ja vorher gesehen, der Hundekumpel, der hat vorher ganz entspannt geschlafen und Quest hat einfach das, sie war einfach Anstifter. So, sie hat einfach gesagt, hey, komm, komm, die Alte ist gerade abgelenkt und lass mal Mist machen, gar keinen Bock auf Schlafen.
Ja, also wenn Quest sich aussuchen könnte, was auf ihrem Halsband steht, dann stünde da bildet Banden. Sie würde halt, sie würde jeden Tag eine neue Bande bilden mit unterschiedlichsten Hunden und richtig viel Scheiße bauen. Da sieht sie sich
Ja.
im Moment. Sie sieht sich, also, die findet sich auch so unendlich geil. Das ist
Meinst du, das ändert sich nochmal?
so. Ich glaube, sie
Hast du
wird
noch
sich,
Hoffnung?
aber guck mal, jetzt ist, ja, er ist jetzt aber auch, er ist doch auch voll im Game jetzt. Nein, ich glaube, sie wird sich für immer geil finden. Also das ist jetzt, glaube ich, einfach so. Es ist wirklich, also was die leidet auch so ein bisschen an Größenwahn teilweise. Also die hat hier mit der fetten Hera, die ja nun mal dreimal so viel wiegt wie sie, da macht die wirklich Fässer auf und steht dann imponierend noch vor dir und denkst, Alter, Quest, das ist mutig, was du da gerade machst. Aber gut, wenn sie meint, das muss
Ja,
so, dann.
sie hat am Wochenende meine Möhre einfach im Mund genommen. Obwohl ich die ganz normal gegessen habe, ist sie an mir vorbeigelaufen, hat einfach meine Möhre in den Mund genommen. Und das war nicht ersichtlich, dass ich die jetzt runtergehalten habe und so, hier, guck mal, ne, sondern ich habe ganz normal meine Möhre gegessen. Plötzlich hängt Quest da an der Möhre dran. Aber das habe ich mich nicht von einschüchtern lassen und habe gesagt, nur weil du da jetzt einmal reingebissen hast, esse ich die trotzdem zu Ende. Bäh. So.
Aber
Wahrscheinlich habe ich
also
jetzt irgendein
das
Zeug.
Erstaunliche daran ist, selbst wenn du dann wirklich offensichtlich sauer reagierst oder empört, juckt sie ja auch nicht so sehr. Also sie
Nö.
akzeptiert das dann in dem Moment, aber so nachhaltig
Ja, aber
beeindruckt.
der Moment kann auch ziemlich kurz sein, für den sie das akzeptiert. So, dass man zumindest auch nochmal nachfragt, ob das jetzt auch wirklich so gemeint
Ja,
war.
ich glaube, wenn
Ne?
sie sprechen könnte, würde sie auch relativ häufig und jetzt sagen. Okay, und
Aber sehr
jetzt?
provozierend.
Ja,
So, ja.
jetzt?
Ach, sehr schön.
Naja.
Ja, wir haben ja ein Thema mitgebracht, wie
Ja.
immer natürlich. In stundenlanger redaktioneller Vorarbeit mit unserem gesamten Rechercheteam haben wir eine wunderbare Folge auf die Beine gestellt. Worum geht's denn heute?
Oh, es geht um ein Thema, das Quest, obwohl vieles echt im Moment chaotisch ist, immer noch sehr gut beherrscht, und zwar den Rückruf.
Oh, der Rückruf. Der sitzt, oder was?
Der sitzt, also ich muss ehrlich sagen, das ist tatsächlich so eine Sache, die lässt sich immer noch auch aus Hundebegegnungen abrufen, wenn die im Vollsprint ist, auf den Hund zu, aus dem Spiel mit anderen Hunden. Das ist echt was, das ist nicht kaputt gegangen. Irgendwie, das funktioniert nach wie vor sehr gut. Allerdings, also ich habe wirklich Glück, dass Quest in so 95% aller Fälle auch kommen will. Wenn sie nicht will, dann kommt sie auch nicht. Sie will einfach immer noch sehr häufig kommen. Es ist halt mit dem Durchsetzen. Also da werden wir wahrscheinlich auch in dieser Podcast-Folge drüber sprechen, mit dem Durchsetzen. Das ist nicht so einfach mit ihr tatsächlich. Ich bin recht glücklich, dass ihre Motivation nach wie vor einfach wahnsinnig hoch ist, auf den Rückruf zu reagieren.
Okay, damit hat man ja schon mal ganz viele Probleme weniger, ne? Wenn der Hund Bock hat zu
Ja.
kommen. Ja, genau.
Weil ich so nett
Ja,
bin.
was?
Weil ich so nett bin. Weil sie mich liebt.
Ja, es wird bedingungslose Liebe sein. Ich vermute, dass es ist.
Ja.
Ja, nicht das
Und
Futter, was du noch in der
die
Hand hast, oder?
bedürfnisorientierten Belohnungen.
Ach so, Ja, okay. Wie hast du denn angefangen mit Rückruf bei ihr? Das ist ja jetzt, du bist ja richtig frisch im Thema, ne? Weil die ist ja als Junghund zu dir gekommen. Meine, die sind ja schon 12 und 7. Da ist ja schon, ich erinnere mich ja schon gar nicht mehr, wie ich das aufgebaut habe.
Also, ich glaube, bevor ich mit dem Rückruf begonnen habe, habe ich tatsächlich erstmal den Namen so ein bisschen einprogrammiert.
Einprogrammiert.
Einprogrammiert. Das war so das erste Systemupdate, Name. Einfach damit ich eine Möglichkeit habe, den Hund anzusprechen, ohne direkt so ein verbindliches Kommando dafür gebrauchen zu müssen. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Ui.
Ich glaube, du musst auch Gesundheit, du musst ein Mühe von deinem Mikro immer weggehen, weil du hast ja gar keinen Popschutz und dann hören wir immer deinen Atmer da so rein.
Oh, ja.
Ja.
Okay, dann ich
Nächste
atme einfach
Anschaffung, ein
weniger.
Popschutz. Ja, weniger atmen, mehr reden.
Ja. Naja, also der allererste Step war es also, dass Quest erstmal ihren Namen kennenlernt. Und das habe ich über so ganz klassische Konditionierung aufgebaut. Das heißt, man möchte, dass ein unbestimmter Reiz mit einem bestimmten Reiz verknüpft wird auf emotionaler Ebene. Der bestimmte Reiz war Futter. Das heißt, es gibt halt einfach etwas Leckeres und eine Erwartungshaltung entsteht. Und angekündigt wird das Ganze dann halt eben durch den Namen, den man halt eben ausspricht. Das heißt, ich habe ihren Namen gesagt in einem Moment, in dem ich wusste, sie ist aufmerksam, ansprechbar, bekommt mit, was jetzt passieren wird. Ich sage also Quest und im nächsten Moment gebe ich ihr Futter, sodass sie lernen kann, aha, immer wenn der Name kommt, passiert hier was. Sie musste an dieser Stelle absolut nichts tun. Es ging einfach nur darum, Aufmerksamkeit zu erlangen, wenn sie den Namen hört. Warum habe ich damit angefangen? Obwohl der Name nicht der Rückruf sein soll, weil es ungemein hilft, wenn man die Möglichkeit hat, den Hund vorab anzusprechen, um sicherzustellen, dass wenn ich jetzt den Rückruf üben möchte, dass der Hund auch kommen wird. Denn ich kann den Rückruf, also so eine Handlung, nur herstellen auf bewusster Ebene beim Hund, wenn ich auch sicher bin, er wird sie ausführen, wenn ich sie benennen werde. Das heißt, ich muss den Hund irgendwie erstmal in meine Richtung bekommen, bevor ich dann das Rückrufkommando gebe. Es nützt nichts, wenn ich jetzt einen Welpen habe oder einen Junghund oder auch einen erwachsenen Hund, der den Rückruf noch nicht kennt. Und ich sage, Baldo, Baldo, und der guckt gar nicht. Und dann sage ich, hier, und Baldo
Was für
kommt
eine
aber
Hunderasse
nicht.
ist Waldo?
Baldo.
Baldo. Ah.
Baldo. Baldo ist ein
Was ist Baldo für eine Hunde?
Bobtail-Riesenschnauzer-Mischling.
Okay. Ich hatte ja Waldo verstanden und hatte einen Rauhattackel im
Nee,
Kopf.
nee, nee, er heißt Baldo, wie Bertha. Bertha.
Ach so.
Baldo,
Baldo.
der Bobtail-Riesenschnauzer-Mischling. Ist doch ganz klar, Alex.
Ist ja ganz klar, ja.
Ist ganz klar.
Ja. Und den hast du dann erstmal in deine Richtung gedreht, weil es dann leichter ist. Ja, mit
Was?
Ansprache. Den hast du in deine
Naja,
Richtung. Also.
worauf ich gerade hinaus wollte, wenn ich da jetzt rufe und rufe und rufe, und drei, viermal hier und hier rufe und der Hund kommt gar nicht, weil erstens weiß er noch gar nicht, was bedeutet Baldo. Die Menschen sagen das halt immer, aber hat ja gar keinen Sinn und Zweck. Also der Hund braucht nichts zu erwarten, wenn er dieses Wort hört. Der weiß ja nicht, dass das sein Name ist. Und wenn ich dann auch noch immer hier rufe, dann lernt der Hund nichts dabei. Zumindest nicht das, was ich möchte, was er lernt. Er lernt vielleicht, dass ich zwischendurch irgendwelche Worte sage, die aber auch am Ende des Tages wenig Bedeutung haben werden. Der lernt aber nicht, dass dieses Wort bedeutet, er solle zu mir kommen. Das lernt ein Hund am ehesten, wenn er ganz sicher auf dem Weg zu mir ist und er dann dieses Wort hört. Das heißt, erst die Handlung, dann benenne ich das Verhalten. Dann kann ich später diesen Moment des Benennens verschieben, dann sage ich eben das Rückrufkommando oder rufe das Rückrufkommando, bevor der Hund auf dem Weg zu mir ist und belohne dann. Das heißt, man muss da so ein bisschen gucken, dass man immer erst das Verhalten herstellt und es dann benennt. Und beim Anlernen vom Rückruf erlebe ich ganz, ganz häufig, dass es irgendwie andersrum passiert, dass Menschen teilweise denken, der Hund wird ja mit dem Rückruf geboren. Hier, das hat doch jeder Hund schon mal gehört, wenn er auf die Welt kommt. Und sie rufen schon zu ihren Welpen hier, hier und den Namen. Das bitte, also für Hunde ist das ja nichts. Der Name und der Rückruf, das ist denen ja egal. Genauso wie jedes andere Wort auf diesem Planeten.
Da wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich finde es immer sehr sperrig in diesen Konditionierungsprozessen. Also wir wissen das, weil wir das irgendwann mal lernen mussten. Was ist ein bestimmter Reiz? Was ist ein unbestimmter Reiz? Ich finde, wenn man halt sagt, ja, wir wollen halt die Reaktion eines bestimmten Reizes, dann denkt man ja so bestimmt im Sinne von ja, einen bestimmten sozusagen, also den ich mir rauspicke, so irgendeinen, so. Letztlich kann man ja verstehen, okay, es gibt einen Reiz, der schon eine Reaktion hervorruft. Das ist ja der bestimmte Reiz. So, das ist halt das Futter in dem Fall. Da zeigt der Hund ja eine Reaktion Und dann wollen wir diese Reaktion übertragen auf den unbestimmten Reiz. Und unbestimmt heißt in dem Fall einfach nur, da gibt es noch keine spezifische Reaktion drauf. Ne? Also wenn Baldo nicht weiß, dass er Baldo heißt, dann wird er nicht unbedingt direkt futtererwartungsmäßig zu einem gucken. Und letztlich, also dass man das einmal so versteht, dass da dieser Prozess vorgeschaltet wird und wie der funktioniert. Letztlich soll der Hund lernen, wenn du Baldo sagst, dass dann halt Futter irgendwie kommt und eine Erwartungshaltung Futter kommt. So, und dann fand ich ganz wichtig diesen Punkt, dieses erstmal den Hund ansprechbar machen, ansprechen, die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich ziehen. Das kann man ja auch allgemeingültig für Distanzarbeit einfach wählen, finde ich, weil letztlich möchte ich nicht, also ich habe mit Louis halt das Problem gehabt, ich habe das nicht super strukturiert, perfekt aufgebaut, weil einfach super viel bei dem wirklich fast mit der Geburt sozusagen kam, was so also mit der Genetik, was so Gehorsam und auch Distanzarbeit angeht. Aber der zum Beispiel ist immer, wenn man ihn angesprochen hat, einfach direkt gekommen. So, was in vielerlei Situationen super hilfreich war, was aber nicht immer hilfreich ist, wenn man halt den Hund 20 Meter vor sich hat und man möchte, weil vielleicht von links nach rechts auf dem Weg ein Fahrrad fährt, möchte man ihn vielleicht ansprechen und auf Distanz ins Sitz bringen und nicht abrufen, weil er nicht halt zu einem kommen soll und dann in den Weg des Fahrradfahrenden laufen soll. Und wenn man dann als Ansprache einfach nur hat, Louis, und dann guckt er einfach nur, ohne vorwegzugreifen, dass direkt der Rückruf kommt, das ist halt mega gut. So. Und wenn man das halt nicht so differenziert aufbaut, dann hat man so Probleme wie ich, dass man halt Louis hier direkt verknüpft hat als Rückruf und der Hund halt nicht differenziert lernt zwischen Ansprache und erstmal gucken kommen, was kommt und welches Kommando kommt denn dann tatsächlich. Ne? Das ist halt einfach auch ein richtig praktisches Ding, so wenn man das sauber aufgebaut hat.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das gar nicht ganz so einfach tatsächlich, das so zu machen, weil also der allererste Step ist ja tatsächlich, dass ich bei dieser klassischen, also dass ich im ersten Schritt der klassischen Konditionierung wahrscheinlich vor meinem Hund stehe und meinem Hund das Futter einfach gebe in meinem Nahbereich. Man müsste halt relativ schnell dahin kommen, dass man dem Hund das Futter dahin wirft, wo er ist, sodass man gar nicht dieses Futter gibt es bei mir im Hund herstellt, diese Erwartungshaltung. Und dann gibt es da ja aber auch die partielle Verstärkung, die halt häufig irgendwie greift. Das heißt, also ich habe das mit
Quest. Ja gut, aber du kannst halt, ich hatte das ja mit Louis, ich habe das mit Louis ja rausgearbeitet. Das ist ja
ja gut, Louis ist halt aber auch einfach wirklich, es ist immer ein bisschen schwierig, Louis als Beispiel
Nein, zu nehmen. Also es wird mit jedem Hund so gut. Ja, wie, jetzt darf ich den nie wieder als Beispiel benutzen oder was, weil er einfach schnell sowas lernt.
Aber ich habe das mit Quest ja von Anfang an ziemlich pingelig gemacht, also wirklich von Anfang an. Weil ich mir das dieses Mal auch zum Ziel gesetzt hatte, weil das bei Baloo auch so ein bisschen nervig ist.
Wenigstens ein erzogener Hund.
Ja, ja, so ungefähr.
Hat ja gut geklappt.
Und auch die fängt an, wenn die halt eben auf Distanz ist, zumindest diesen einen Schritt zu machen. Also es ist halt, ich sage Quest, die guckt, geht diesen einen Schritt und wenn ich dann Sitz sage, dann setzt sie sich hin, aber diesen einen Schritt geht sie häufig trotzdem irgendwie noch.
Aber warte mal, geht sie in dem Fall, da habe ich eine Nachfrage, geht sie du sagst Quest und sagst Sitz, geht sie dann so lange auf dich zu, bis du ein anderes Kommando gibst? Oder geht sie nur einen Schritt und wartet dann? Also wenn du jetzt eine anderthalb
Sekunden... Ich sag halt einfach sehr schnell Sitz.
Ja, ja, eben. So, aber das ist ja geschummelt. So, weil das ist ja, das habe ich mit Louis dann auch immer gesagt. Louis, Sitz! Und dann habe ich schon schnell geschnipst und irgendwie ein Sichtzeichen auf Distanz. Dann hat das auch wunderbar funktioniert. Die Frage ist ja, wenn du sagst Questi und dann wartest du mal 2 Sekunden... Kommt der Hund dann auf dich zu oder wartet er auf ein Kommando? So, nee, aber das kann man dann. Ja, so, siehst du, dann ist er geschummelt. So, dann hast du ja das gleiche Problem.
Also so, wäre das dann, meinst du, das wäre der Moment, in dem ich, du weißt schon, was machen müsste?
Nee, das würde ich gar nicht. Ich würde das über positive Verstärkung, negative Strafe rausarbeiten. Also letztlich oder über Erwartungshaltung. Weil ich habe mit Louis einfach nur über Erwartungshaltung gearbeitet. Ich habe halt, wenn ich ihn gerufen habe und den Namen, so wie du ja gerade gesagt hast, klassische Konditionierung. Der Hund lernt dann Blickkontakt und dann ist ja auch, wie du es vorhin gesagt hast, ja, du gibst Futter klassisch im Nahbereich. Und dann lernt der Hund ja relativ schnell, von Anfang an ja eigentlich, okay, wenn ich meinen Namen höre, komme ich dann zum Menschen und kriege Futter. Wenn du natürlich immer das Futter zum Hund wirfst, lernt der Hund ja, alles klar, das kommt auch irgendwie zu mir geflogen. Du kannst ja aber auch zum Beispiel das Futter über den Hund hinaus wegwerfen. Also ja, wenn der Hund fünf Meter vor dir ist und wirfst dann halt sechs, sieben Meter nach vorne, sodass der Hund nicht immer, letztlich geht es darum, die Erwartungshaltung wegzuschaffen von, okay, ich muss, wenn ich meinen Namen höre, auf jeden Fall zu meinem Menschen gehen.
Ja.
Und wenn du dann sagst, wenn du umdrehst, schade, ne, und auf mich zugehst, das würde ich dann übers Shaping machen, also am Anfang, wenn der Hund ein, zwei Schritte macht und dann stehen bleibt, super, würde ich noch belohnen. Wenn der Hund fünf Schritte macht oder richtig bis zu dir kommt, schade, gibt es halt kein Futter. Wenn der Hund mal geil stehen bleibt, super, vielleicht ein wertigeres Leckerchen. So,
oh,
so
weißt du was? Ich werde für diese Podcast-Folge nachher bei unserem Nachmittagsborg mal ein bisschen Begleitmaterial aufnehmen.
Ja, wunderbar. Wunderbar.
Ich
ja,
probiere mal, ich probiere dieses Ansprechverhalten nochmal fein zu justieren. Das ist doch eine schöne Tätigkeit, der man sich mal annehmen kann.
Hm, genau, naja, das habe ich ja auch gemacht mit Louis. Und das, also es macht wirklich auch Spaß, wenn es dann funktioniert. Und wenn der Hund
die meisten Dinge machen Spaß mit Hunden, wenn sie
funktionieren. Oh. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Du wolltest irgendwas sagen.
Jetzt haben wir uns ein bisschen verhaspelt hier an dieser Stelle, ne? Eigentlich wollten wir über Rückruf sprechen. Jetzt sind wir.
Ja, aber das ist ja ganz ehrlich, das ist ja schon letztlich, Rückruf ist ja ein super komplexes Thema und man könnte locker auch drei Podcast-Folgen über einzelne Bestandteile sprechen.
Voll.
Und ich finde halt diesen ersten Punkt, dass du halt wirklich auch eine gute Differenzierung hast zwischen Kommandos und die Ansprache, die Ansprache ist und der Rückruf ist der Rückruf, das finde ich gar nicht so, so irrelevant eigentlich für dieses ganze Thema.
Ja, es ist, also, weil was halt einfach, also warum, vielleicht um es nochmal zu betonen, warum es so wichtig ist, den Hund gerade, wenn man es anlernt, anzusprechen, bevor der Rückruf kommt, ist, wir haben ganz, ganz häufig Situation mit Welpen oder Junghunden oder im Allgemeinen mit Hunden, die den Rückruf eben noch nicht perfekt beherrschen, da können wir nicht wirklich sicher sein, dass es jetzt funktioniert. Und es ist so blöd, wenn ich im Anlernprozess bin und sage, du, so ganz hundertprozentig sicher, also hundertprozentig sicher mit Anlernen ist wahrscheinlich sowieso schwierig, aber so super sicher klebt dieses Kommando jetzt noch nicht an meinem Hund. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht. Und ich sage zu meinen Kundinnen immer ganz gerne so, wenn du nicht bereit bist, 200 Euro zu wetten, dass dein Hund jetzt kommt, wenn du ihn rufst, dann ruf ihn nicht. Und da ist eben ganz, ganz häufig schon so der Fall, dass sie sagen, ja, weiß jetzt nicht, ob mir das 200 Euro wert wäre, dieser Versuch. Und da ist es halt so wunderbar, wenn ich den Hund vorher anspreche. Und dann bekomme ich ein besseres Gefühl dafür, um zu wissen, würde es jetzt funktionieren? Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann habe ich mir die Ansprache gegebenenfalls ein bisschen versemmelt. Aber die Ansprache ist jetzt eben auch nichts, was ich super verbindlich immer durchgesetzt haben würde. Auch da komme ich irgendwann in den Bereich, dass ich sage, ey Quest, wenn ich Quest sage, dann hätte ich schon gerne, dass du guckst. Aber es ist eben nochmal eine andere Sache als der Rückruf. Also die Ansprache ist so ein bisschen, ich rede ganz gerne so von harten und weichen Kommandos. Es gibt so Kommandos, die meine ich immer absolut ernst. Also wenn ich zu meinen Hunden Sitz sage, dann heißt Sitz, bleib da sitzen, bis ich das auflöse oder etwas anderes sage. Und das meine ich immer so. Wenn ich das nicht leisten kann, dann sage ich zu meinen Hunden in aller Regel nicht Sitz. Und dann habe ich so ein, geh auf deinen Platz. Das bedeutet nicht, mach Platz. Das heißt einfach, leg dich mal einfach irgendwie hin oder komm mal zur Ruhe. Und das ist so eine Sache, das sagt denen eigentlich nur, es passiert jetzt nichts mehr. Du kannst es dir bequem machen. Das ist die Message dahinter.
Das hat mich übrigens ultimativ verwirrt, als wir uns kennengelernt haben und ich das gehört habe von dir, geh mal auf deinen Platz. Und ich dann immer so, hä, ja, aber hier ist doch gar nichts. Ist doch nicht mal eine Decke irgendwo. Wo soll der arme Hund denn hingehen?
Ja,
weil bei mir
sind,
ist, auf deinen Platz oder genau, auf die Decke ist halt bei mir, ja, dann musst du auch wirklich auf die Decke gehen. Und bei mir ist halt so, nerv nicht, leg dich hin. So, das ist halt bei mir. Ja,
das hat sich irgendwie so ergeben, geh auf deinen Platz und dann suchen die sich halt, also die wissen auch, alle meine Hunde wissen dann ganz genau, was damit gemeint ist. Ja, ich sollte mir jetzt irgendwas suchen, wo es möglichst bequem ist. Ja. Das hat aber dann halt eben Das ist nicht so was ganz Starres. Also das setze ich jetzt nicht unbedingt durch. Es kann sein, dass ich das nochmal wiederhole und sage, ey, Berda, auf deinen Platz jetzt. So, wenn ich merke, die ist immer noch in so einem Schwebezustand. Wenn dann aber aufgestanden wird und sich nochmal umgelegt wird oder der Hund sich einen neuen Platz sucht, dann motze ich da irgendwie nicht rum. Das heißt, das ist
Ja.
sowas, da wissen meine Hunde ganz genau, was damit gemeint ist, aber es hat eben nicht diese Dringlichkeit wie zum Beispiel so ein Sitzkommando. Und ähnlich ist es bei mir ein bisschen mit der Ansprache und zum Beispiel dem Rückruf. Die Ansprache dient mir so ein bisschen zu gucken, ist der Hund ansprechbar, ist der da? Es beinhaltet aber ja noch keine konkrete Handlungsanweisung, die ich irgendwie durchsetzen würde. Ja, und das ist so ein bisschen zum Vorklopfen ganz gut. Alternativ kann man auch, wenn man Rückruf aufbaut, man kann einen Hund auch locken. Also ich mache das bei Welpen auch ganz gerne, dass ich so Dinge mache wie ui, 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 oder so. Und wenn man dann merkt, ah ja, da ist die Aufmerksamkeit vom Welpen da und er rennt in die Richtung, auch dann kann ich halt eben rufen. Aber es ergibt eben keinen Sinn, im Anlernprozess das Rückrufkommando zu verwenden und den Hund zu rufen, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit hergestellt habe. Und da ist eine Ansprache in irgendeiner Form total cool und da bietet sich der Name einfach an.
Du hast die Worte oder Begriffe anlernen und durchsetzen benutzt. Letztlich ist das ja bei vielen Kommandos, vielen Dingen, die eine bestimmte Form erfordern, irgendwie so, dass wir dem Hund das am Anfang irgendwie nett beibringen und erstmal zeigen, was wollen wir überhaupt, bis das irgendwie richtig gut verstanden ist. Und das ist beim Rückruf natürlich auch so. Das heißt, am Anfang gibt es eigentlich nur die Erkenntnis für den Hund, was ist das überhaupt? Also welches Verhalten lohnt sich, um dann Futter abzustauben oder irgendeine Form der Belohnung abzustauben? Es muss nicht immer Futter sein. Ich habe mit Louis den Rückruf zum Beispiel über ein Spiel mit meiner Hand belohnt. Also er fing dann an, so ein bisschen mit meiner Hand zu käbbeln und so und hat das irgendwie selber angeboten. Und ich glaube, ich habe die ersten 1,5 Jahre hat er kein einziges Leckerchen auf dem Spaziergang bekommen, weil er halt das total geil fand, diese soziale Interaktion dann mit mir. Irgendwie dann als Belohnung zu nutzen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich ja immer dabei, so, und dann nutze ich halt das. Letztlich ist es dann, am Anfang steht halt dieser Prozess, wir bieten dem Hund mal was an und der Hund bietet ja auch verschiedene Verhaltensweisen an und dann gucken wir, welche Verhaltensweise wir natürlich von uns gewünscht ist und wir sehen wollen vom Hund und die belohnen wir dann. Und das ist halt das Anlernen erstmal, dass der Hund erstmal checkt, was wollen wir denn vom Hund in dieser Situation? Und wie du vorhin schon gesagt hast, auch das ist in der Regel allgemeingültig. Wir wollen immer erst ein zuverlässiges Verhalten haben, bevor wir ein Kommando drauflegen. So, also wir müssen erstmal gucken, dass wir vielleicht den Hund irgendwie aus einer Situation mit Futter irgendwie mal kurz rauslocken, ein paar Schritte zurückgehen und der Hund zuverlässig zu uns kommt und irgendwie auch Bock darauf hat, mal 5 bis 10 Meter quasi auf mich zuzulaufen, bevor wir dann irgendwie ein Kommando drauflegen. Das ist bei allen anderen Sachen ja auch so. Immer erst das Verhalten und dann das Kommando.
Genau.
So. Und dann? Oder willst du dazu was sagen?
Nee. Nee.
Nee. Gut, dann geht es ja irgendwann dazu über. Vielleicht können wir noch mal kurz über Verstärkungen sprechen. Es gibt ja, also letztlich, wir haben ja vorhin über klassische Konditionierung gesprochen, bei dieser Namenskonditionierung. Und das ist ja einfach, dass der Hund verknüpfen soll. Der Name bedeutet Futter. So, das ist ein klassischer Konditionierungsprozess. Beim Rückruf oder beim Erlernen von neuen Verhaltensweisen, da geht es dann um operante Konditionierung. Das heißt, der Hund lernt, mein Verhalten, ich gehe auf meinen Menschen zu, führt zu einer angenehmen Konsequenz. Das ist ein operanter Konditionierungsprozess, wo der Hund durch die Konsequenzen seines Handelns sozusagen lernt. Und eine Konsequenz kann angenehm oder unangenehm sein. Und in Form von Belohnung ist sie dann natürlich angenehm und der Hund wird in einer gleichen oder ähnlichen Situation sein Verhalten vielleicht schneller wieder zeigen. So, genau, letztlich ist das dann ein operanter Konditionierungsprozess, wo der Hund durch die Konsequenzen der eigenen Handlung lernt. Und dann ist das halt so, da gibt es ja verschiedene, also diese angenehmen, die angenehmen Konsequenzen, die sind ja von uns hinzugefügt in Form von einer Belohnung von Futter oder von, so wie ich es gerade erklärt habe, bei Louis zum Beispiel mit diesem kleinen Spiel, was ich mit ihm gemacht habe. Und am Anfang steht immer eine kontinuierliche Belohnung. Das heißt, wir belohnen den Hund immer. Also immer, wenn er das richtige Verhalten zeigt, wird er belohnt. Das ist eine kontinuierliche Belohnung, denn dann lernt der Hund am schnellsten und sehr zuverlässig, welche Verhaltensweisen denn zum Erfolg führen. So, und wenn das erstmal verstanden ist und der Hund sozusagen die Erwartungshaltung hat, nach genau dieser Belohnung, wenn er dieses Verhalten gezeigt hat, sprich, ich locke den Hund oder vielleicht habe ich den Rückruf jetzt auch schon mit einem Kunden, also mit einem Signal, irgendwie mit einem Kommando belegt, dann rufe ich den Hund hier, der Hund kommt in einer Futtererwartung auf mich zu, dann kann ich anfangen, nicht mehr kontinuierlich zu belohnen, sondern partiell zu verstärken. Das heißt, nur noch ab und zu verstärken. Das am besten in einer Frequenz, die nicht immer gleich ist. Also nicht zweimal nicht belohnen, einmal belohnen, zweimal nicht belohnen, einmal belohnen. Dann kommt der Hund wieder in eine Erwartungshaltung, weil Hunde sind ja nicht blöd, sondern unregelmäßig ab und zu belohnen. Und das sorgt dann dafür, dass der Hund nicht genau einschätzen kann, kommt jetzt eine Belohnung oder nicht. Und dann ist die Motivation des Hundes, dieses Verhalten zu zeigen, tatsächlich höher, als wenn ich kontinuierlich belohne. Aber wichtig, erst wenn dieser Konditionierungsprozess am Anfang schon abgeschlossen ist, wenn ich nämlich mit einer partiellen Verstärkung versuche, Dinge anzulernen und der Hund hat noch gar nicht gerafft, was überhaupt Sache ist und ich versuche ihm das über eine partielle Verstärkung beizubringen, dann ist das tatsächlich langwieriger und schwieriger als mit einer kontinuierlichen Belohnung.
Genau. Ich würde jetzt auch beim Anlernen, also da, wo ich mich ausschließlich positiver Belohnung und negativer Bestrafung, vielleicht nochmal so ganz kurz, für alle, die vielleicht mit diesen Begrifflichkeiten gar nicht so viel anfangen können, positive Belohnung bedeutet, ich füge etwas Angenehmes hinzu. Das kann zum Beispiel Futter sein, das kann ein Sozialspiel sein, das kann alles Mögliche sein, was dem Hund Freude bereitet, was er eben für ein gezeigtes Verhalten bekommt. Negative Bestrafung bedeutet, etwas Angenehmes bleibt aus oder wird weggenommen. Das heißt.
Aber macht Bestrafung nicht die Beziehung kaputt? Ist der Hund dann nicht frustriert und enttäuscht und verbindet das mit mir?
Es macht wahrscheinlich die Beziehung genauso kaputt, wie ein Nein eine Beziehung kaputt macht, wenn diese Beziehung stabil und gut ist. Also eine kurzweilige Enttäuschung oder Verneinung einer Situation sollte im besten Fall nicht für das Ende einer Beziehung sorgen. Sonst hat
nicht
man
nur im besten Fall, also macht es nicht, ne? Nicht verrückt
also,
machen.
Ja, nein.
Also macht es nicht.
Macht es einfach nicht. Genau, das heißt, in diesem Fall wäre das halt eben, der Hund hat die Erwartung, er bekommt Futter, kommt aber nicht, reagiert aber nicht und ja, er wird eben nicht belohnt. Das heißt, die Erwartung Futter trifft nicht ein, dadurch habe ich dann halt eben die negative Strafe in diesem Sinne. Bestenfalls muss ich aber oder bestenfalls gestalte ich mein Rückruftraining so, dass ich von dieser negativen Bestrafung nicht unbedingt Gebrauch machen muss, weil das, was das Blöde ist am Rückruf, in aller Regel ist der Hund mit irgendwas anderem beschäftigt. Sei es schnüffeln oder spielen oder. Und in dem Moment, wo der Hund nicht auf meinen Rückruf reagiert, entscheidet er sich ja auch irgendwo bewusst gegen die Belohnung, die er gegebenenfalls bekommen
ja,
könnte.
Ja, aber ich finde, da muss man, also klar, ne, wenn der dann einfach da sagt, nö, ich grab hier weiter am Mäuseloch, so, dann ist dem auch scheißegal, dass mein Futter in der Hosentasche bleibt. Aber für das Pingeligwerden und für quasi eine gewisse Form erarbeiten, finde ich es tatsächlich sehr wichtig. Weil wenn ich zum Beispiel mir überlege, der Hund, ich rufe den Hund, der Hund hört auch, kommt, macht kurz nochmal einen Mühstopp an einem Busch und rennt dann weiter zu mir. Dann könnte ich sagen, nö, dann jetzt nicht. Ne? Also
ich
will schon am Anfang, wenn ich halt einen Rückruf auch zum Beispiel mit einer besonders hohen Motivation habe oder ein direktes Reagieren des Hundes haben möchte, ohne Umwege, schnell, zügig zu mir zu kommen, dann kann ich das am Ende für das Shaping wieder, also für das langsame pingeliger werden und in Form bringen des Zielverhaltens, kann ich dann die negative Strafe wunderbar nutzen, indem ich sage, ey, das war mir jetzt nicht schnell genug, streng dich mal mehr an.
Ja, genau. Ich bin jetzt von so einem Hund ausgegangen, der dann jetzt halt gar nicht kommt. Weil er halt einfach sagt, du, deine Kekse sind mir gerade einfach wirklich irrelevant. Dann muss ich natürlich auch immer im Kopf haben, dann ist das auch keine Bestrafung, wenn es dann halt keine Belohnung gibt, ne? Das ist dann halt einfach ein Punkt für den Hund. Und da muss man so ein bisschen gucken, dass auf der Seite des Hundes nicht zu viele Punkte sich ansammeln, wenn ich da jetzt so ein Rückruftraining mache, weil all das sind Lernerfahrungen, die es mir dann nachher schwer machen, da ein wirklich sicheres Verhalten aufzubauen. Das heißt, gerade wenn ich mich im Anlernprozess befinde und auch erste Ablenkung reinbringe und den Schwierigkeitsgrad verändere, das kann bedeuten, dass ich das in einer anderen Umgebung mache, dass Ablenkungsreize stattfinden etc., dann sollte ich tatsächlich mich so sehr langsam stufenweise hochleveln. Und da kann es wirklich hilfreich sein, dass man sich vorab mal einen Plan macht und mal überlegt, was habe ich denn mit meinem Hund für eine Konflikthierarchie? Also was für mögliche Konflikte, nicht im Sinne von Streit, aber was für mögliche Ablenkungen gibt es denn in unserem Alltag, die das richtige Verhalten meines Hundes gefährden könnten gegebenenfalls? Das kann zum Beispiel schon umherfliegendes Laub im Herbst sein. Das kann auch schon hohes Gras auf einer Wiese sein, die zum Schnüffeln einlegt. Das können Wasserpfützen sein, das können andere Hundekumpels sein, das können Menschen sein, das können Spielzeuge sein, das kann Futter sein. Also alles, was irgendwie dazu führen könnte, dass das gezeigte Verhalten von meinem Hund nicht so ausgeführt wird, wie ich es mir erhoffe. Und da kann es tatsächlich mal Sinn ergeben, ich schreibe mir mal alles auf, was so in meinen Kopf kommt. Und dass ich mal sage, welche Ablenkungen gibt es? Und ich schreibe mir die alle mal auf und überlege dann, wie kann ich mich da jetzt schrittweise vorarbeiten? Und dann werde ich irgendwann in diesem Prozess feststellen, irgendwo komme ich wahrscheinlich in einen Bereich, da ist die Ablenkung für den Hund attraktiver als meine Belohnung. Und dann ist sozusagen auch der richtige Zeitpunkt erfasst, wo ich dann darüber nachdenken kann und sollte, dieses Verhalten jetzt in letzter Instanz durchzusetzen und halt eben über, du weißt schon was, abzusichern. Das heißt, wir würden dann eben auch strafen. Dafür muss sichergestellt sein, der Hund weiß, was zu tun ist. Ich habe es kleinschrittig mit meinem Hund angelernt. Ich bin so kleinschrittig vorgegangen, dass gewisse Ablenkungssituationen auch schon funktionieren. Ich habe partiell verstärkt, das heißt nur manchmal belohnt oder unterschiedlich belohnt. Und wenn das alles gegeben ist, dann kann ich mich eben auch hinstellen und sagen, okay, wenn du dich jetzt für, keine Ahnung, die andere Person in 100 Meter Entfernung und ihren Hund entscheidest, obwohl ich dich rufe, dann wird dieses Verhalten eben in gewisser Art und Weise bestraft. Das ist immer so ein typischer Punkt, an dem die Leute fragen, wie macht man das denn dann? Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es ja unterschiedliche Hundetypen, Charaktere und auch unterschiedliche Menschen gibt. Und gerade in puncto Rückruf ist halt auch immer so eine Sache des Aufbaus relativ fraglich. Also ich kann beim Rückruf finde ich einiges tatsächlich auch nur so wirklich gut abgesichert bekommen, wie ich es bräuchte, wenn ich auch eine Hilfsperson habe. Manches kann man, finde ich, nicht gut alleine machen, gerade wenn es dann halt eben wirklich auf weite Distanzen geht. Ich würde aber auch da im Nahbereich anfangen. Also angenommen, der Rückruf von Futter fällt schwer, dann brauche ich das nicht auf 20 Meter Distanz versuchen. Dann kann ich mal gucken, kann ich meinen Hund denn 1,5 Meter von mir entfernt.
Ich wollte gerade sagen, ich finde diese Frage, ja, aber wie bestrafe ich denn dann? Wie mache ich das denn durchsetzen? Nicht selten kommt das von Menschen, die da eine kleine Abkürzung nehmen wollen. Letztlich ist der Rückruf gerade aus Situationen, wo es wirklich, wirklich viel spannender für den Hund ist, sich quasi mit diesem Reiz oder der Situation auseinanderzusetzen, als dann zu euch zurückzukommen. Das ist ja billig, das ist ja leicht. Also wenn ich einen Hund habe, der für Futter stirbt und ich habe dem gut beigebracht, pass auf, wenn ich pfeife oder ich zurückrufe, dann gibt es einfach richtig geiles Futter, dann wird der Hund auch immer umdrehen, weil Futter für ihn dann das Wertigste in dieser Situation ist, weil immer das Wertigste ist. Mit so einem Hund hat man einfach richtig viel Glück. Da muss man auch nicht super viel durchsetzen in der Regel, weil der findet das ja immer spannender als das, was halt gerade die Alternative ist. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der andere Dinge deutlich spannender findet als mich oder mein Futter, dann greift auch dieser Punkt, ja, du musst dich interessant machen, der greift halt nicht, weil du kannst dich bei manchen Hunden nicht interessanter machen als ein Fremdhund oder ein Reh oder sonst was, ne? Irgendwie Pferdeäpfel, die dann da liegen oder sonst was. Und der Rückruf und quasi damit auch einhergehend natürlich in letzter Instanz auch ein Verbot, sich weiter mit dieser Situation auseinanderzusetzen, hat richtig viel auch mit Beziehungsstrukturen zu tun. Und wer darf was? Ich habe häufig so Leute, die sagen, ja, und zuverlässiger Rückruf wäre halt super. Und dann guckt man sich mal den gesamten Alltag an und du hast dann 15 Baustellen irgendwie im Leben und dies und das funktioniert auch nicht richtig und der Hund nervt zu Hause so ein bisschen rum und du kannst auch zu Hause nicht mal den Hund mal auf der Decke halten und so, dann wird man nicht mit einem Rückruf anfangen bei sowas, weil das ist schon wirklich auch mit so Königsdisziplin zu sagen, ein zuverlässiger Rückruf aus allerlei Situationen, da muss der Hund schon dich relevant finden. Ne? Nicht interessant, aber relevant. Und das ist natürlich, relevant zu werden in so manchen Hundeköpfen, kann eine richtig krasse Lebensaufgabe sein und richtig anstrengend sein. Und das ist dann nichts für, ja, ich mache das mal eben so und eigentlich funktioniert der Rest auch nicht so richtig. Aber zu Hause ist mir ja egal, dass der Hund nicht auf der Decke liegt, sondern vor der Decke. Draußen will ich aber, dass er zuverlässig hört, wenn ich im Hundepark den zurückrufen will. So. Und
man muss halt vielleicht, man muss vielleicht aber auch sagen, es gibt in puncto Rückruf, gerade wenn es um große Dynamiken geht, Jagdverhalten geht, große Distanzen geht, auch Momente, da nützt es nichts, wenn ich die Schuld bei mir oder meiner gegebenenfalls mangelnden Relevanz suche oder meine Beziehung zu meinem Hund in Frage stelle. Es gibt gewisse Umstände und Situationen, aus denen werden gewisse Hunde nicht rückrufbar sein. Einfach, weil die Motivation so unermesslich hoch ist.
Ja, teilweise ja auch ein Tunnel. Also teilweise sind die Hunde, wenn ich jetzt einen Podenco habe, der am Hasen, einen Hasen, Feldhasen hinterher rennt, der wird mich vielleicht auch einfach tatsächlich nicht mehr hören. Ne? Ja. Also rein akustisch, so wird er das eventuell nicht mehr wahrnehmen.
Ja, also das ist tatsächlich, es gibt ja, also wenn es so um das Spiel mit Hundekumpels geht, da entscheidet ein Hund schon sehr aktiv. Laufe ich jetzt zurück zur Mutter oder zocke ich weiter mit den Kumpels? Wenn es dann aber tatsächlich eben um so Jagdverhalten geht, ich finde, Jagdverhalten ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wo man teilweise eben an seine Grenzen kommt mit dem Rückruf. Das ist auch eine Sache, ich habe das mit meinem Husky-Mix ganz gut hinbekommen, dass der nicht jagen geht. Das heißt, dass der halt eben nicht in die Hetzjagd fällt, wenn der Wildtiere sieht. Ich habe es aber nie geschafft, den aus einer Jagdsequenz, das heißt, wenn der schon am Hetzen war, zurückzurufen. Und ich habe da wahnsinnig viel gemacht, wahnsinnig viel trainiert. Das liegt nicht an einer schlechten Beziehung oder dass der mich irgendwie in Frage stellt oder dergleichen, sondern dass, wenn der am Rennen ist, dann ist der am Rennen, den könntest du dann mit dem Speer abwerfen. Dann rennt der halt eben. Und da muss man dann halt eben manchmal gucken, wie kann ich dann halt eben mit diesem Verhalten meines Hundes umgehen. In meinem Fall war das halt eben so, dass ich wusste, solange der nicht rennt, ist alles cool. Das heißt, ich muss halt eben, wenn ich mit dem ohne Leine irgendwo unterwegs bin, wo hohes Wildaufkommen ist oder wo im Allgemeinen Wild zu erwarten ist, dann muss ich zum einen aufmerksam sein. Ich muss gucken, dass der nicht allzu große Distanz zu mir einnimmt halt eben, also dass der nicht allzu weit weg ist, dass ich halt irgendwie gut Einfluss nehmen kann, wobei dieses Distanzthema irgendwann nicht mehr so groß war, aber ich muss halt eben einfach schauen, dass der nicht ins Rennen kommt und das sehe ich an seinem Ausdrucksverhalten. Ich habe auch immer ein Zeitfenster gehabt, ein gewisses, und irgendwann war seine Impulskontrolle wirklich sehr, sehr gut. sodass ich ausreichend Zeit auch hatte, da zu intervenieren. Aber das war ein langer Prozess und das sind dann aber eben Konflikte, also Ablenkungskonflikte im Alltag, die sind wahnsinnig schwer. Und wenn es jetzt aber eben darum geht,
was Alex die sind auch wahnsinnig schwer zu trainieren. Voll. Weil du hast ja selten irgendwo eine Gruppe Rehe oder die Hasen, die halt irgendwie kooperativ als Ablenkung zur Verfügung stehen. Ja.
Also das war, als ich irgendwann nochmal entschieden hatte, ich gehe das Thema jetzt anders, war wahnsinnig zeitintensiv, weil ich in Hamburg Downtown gewohnt habe so. Da ist halt super schwer. Und ich halt immer eine halbe, dreiviertel Stunde weit fahren musste, bis ich an einem Ort war, wo ich relativ sicher Wildtiere treffen konnte, an denen ich das halt eben üben konnte mit meinem Hund. Und du hast ja aber auch keine Garantie. Also manchmal bin ich da 2 Stunden rumgelaufen, habe Rehe gesucht, keine Rehe gefunden. Das waren halt immer so, ja wunderbar, geil. Jetzt hast du halt irgendwie so 3, 3,5 Stunden verbracht, um mit deinem Hund hier ordentlich trainieren zu können.
Ja, mein Gott, mal ein schöner Spaziergang durch den Wald. Ist doch auch mal, kommt man mal aus der Großstadt Luft raus.
Ja, ja. Und so. Ich habe auch wirklich verrückte Dinge gemacht. Ich war irgendwann mal so um 6.30 Uhr dann morgens so in der Dämmerung, weil ich halt natürlich mich auch so ein bisschen dann an den Wildtieren orientiert habe.
Ey, Alter, ich bin mal für eine Kundin, die auch Problematik hatte, 2 Sachen. Einmal hatte ich jemanden hier und dann sind wir nachts, weil es Sommer war, 23 Uhr oder so, da es dann dunkel wurde, da durch die Gesundheit, durch die Nacht gelaufen, durch den Wald. Und einmal bin ich auch, da hatte ich jemanden, der hat auch so nahe Koblenz gewohnt. Und dann bin ich tatsächlich morgens, halt noch 2 Stunden musste ich da hindüsen. Wow. Und dann bin ich halt irgendwie um 3.30 Uhr oder so losgefahren. Und wir sind dann in der Morgendämmerung da auch losgestapft und haben dann die Rehe gesucht da auf den Feldern. Aber tatsächlich auch welche gefunden. Das lohnt sich dann schon.
Ja, spannend. Ich finde dieses Thema Jagdverhalten, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber da bringt einem häufig der Rückruf nicht mehr viel. Also wenn der Hund rennt, dann rennt er häufig. Und wirklich passionierte JägerInnen, die jagen, wenn sie erstmal
genau, man hat halt sind. Man hat halt Glück, da sollte man sich mal, oder da hilft es sich mit der, wenn man denn weiß, was für Hunde so in der eigenen, in der Promenadenmischung schlummern. Und wenn ich einen Rassehund habe, geht es ja natürlich erst recht. Lohnt es sich unheimlich mal auf die Genetik der Hunde zu gucken. Wofür sind die gezüchtet? Was sollten die tatsächlich in der Arbeit leisten? Stichwort Podenco. Der soll nicht irgendwie, also das sind teilweise Hasenjäger, die noch irgendwo, oder Kaninchenjäger sind noch so, dass die auch mal anzeigen, wenn irgendwo wild ist. Weil dann, also es gibt schöne Videos, wo Jäger aus Spanien auch mit so Mardern zusammenarbeiten und der Hund zeigt an, in welchem Bau gerade ein Kaninchen ist, dann wird der Marder reingeschickt, holt das Kaninchen raus und dann macht der Rest halt den Hund das Hetzen und das Töten. Da soll der ja nicht stoppen. Da ist das hinderlich, wenn der nicht voll im Fokus ist irgendwie. Ne? Und dann genauso, wie du gesagt hast, Husky-Mischling, der hat natürlich auch so eine Rennsequenz vor allen Dingen. Wenn ich jetzt an Louis denke als Hütehund, das sind natürlich Hunde, die in ihrer Jagdsequenz in der Regel auch noch ansprechbar sein sollen, weil die sollen nicht komplett selbstständig dann die Schafsherde da irgendwie managen, sondern auf Anweisung. Das heißt, die fallen halt ins Beutefangverhalten gegebenenfalls, haben aber ja auch ein ganz anderes Beutefangverhalten als einfach nur stumpf irgendwie wild zu hetzen in der Regel. Und die sind auch häufig noch ansprechbar. Ne? Und das ist halt, da darf man nicht irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen und sich dann irgendwie schlechte Gefühle machen, weil mein Hund, der zum selbstständigen Jagen irgendwie gezüchtet wurde, nicht so gut hört oder auch überhaupt eine Motivation hat, überhaupt jagen zu gehen. Und mein M-Staff hat das vielleicht nicht. So, ne? Das ist halt etwas, wo ein bisschen Recherche auf jeden Fall schon mal Aufschluss geben kann.
Ja, voll, voll. Genau. Spannend an dieser Stelle wäre sicherlich auch das Thema Rückruf versus Abbruch. An der Stelle kann ich dann ja aber vielleicht allen Zuhörenden, die dazu mehr wissen wollen, auch unsere Ferminante Grandiosität empfehlen.
Oh, was ist denn das?
Was ist denn das? Das ist unser Online-Workshop-Wochenende. Auch da werden wir detailliert über den Rückruf sprechen. Da wird Alex mit euch tatsächlich nochmal sehr kleinschrittig und millimeterpisserig diese einzelnen Steps besprechen. Wir werden auch über das Durchsetzen mit euch sprechen und wie man das gegebenenfalls machen kann. Das heißt, in diesem Format haben wir die Möglichkeit, da ein wenig näher drauf einzugehen und das ein bisschen näher zu erklären. Genau, da wird es dann auch um Abbruch versus Rückruf gehen. Genau, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das Ganze findet statt am 18. und 19. März. Das ist ein Samstag und ein Sonntag. Bestehend aus 2 Theorie-Webinaren am Samstag und 2 Praxis-Workshops, die aber auch online stattfinden, am Sonntag und einem abschließenden Q&A am Abend. Zwischendurch gibt es eine große Umsetzungsphase, wo ihr praktische Übungen, die ihr von uns an die Hand bekommt, mit euren eigenen Hunden umsetzen könnt. Wir besprechen abends dann noch Videos einzelner TeilnehmerInnen, die uns zur Verfügung gestellt werden können. Genau. Thema Freilauf, Rückruf, Radius, Orientierung im Freilauf. Das heißt, alles, was es benötigt, um die Leine vom Hund zu lösen. Es ist jetzt Brut- und Setzzeit demnächst. Sie steht bald vor der Tür. Das heißt, ihr habt dann ausreichend Zeit, eure Hunde gut vorzubereiten, sodass ihr im Herbst dann wieder einen ordentlichen Freilauf genießen könnt mit euren Hunden. Und für all diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten sind, die schaffen es dann vielleicht auch in der Zeit davor noch ein bisschen was zu machen.
Oh, guck mal, ich sehe gerade, Brut- und Setzzeit, 1. April.
Ja, ja.
Beginnt eben. Die. Ne? Eben. Also da hat man dann ja noch 1,5 Wochen Zeit.
ja, deswegen sage ich, für all die Fortgeschrittenen, genau, der Rest kann. Also ich meine, den Freilauf übe ich mit meinem Hund, wenn er es noch nicht kann, nicht unbedingt direkt im Freilauf. Das ist ja immer so die Geschichte.
Und nicht, nicht in der wildreichen Gegend unbedingt. Ne?
Genau.
Ja.
Aber
ja,
ihr habt dann beste Chancen, euch auf den Herbst und die Möglichkeiten des Freilaufs vorzubereiten.
Genau, selbst wenn ihr da nicht könnt an dem Wochenende, es stehen euch, wenn ihr ein Ticket bucht, die Aufzeichnungen dann unmittelbar zur Verfügung und die sind ein Jahr lang auf jeden Fall vorhanden und ihr könnt das so oft schauen, wie ihr wollt. Auch solche Fragen hatte ich schon, kann ich das dann nur einmal angucken? Nein, das sind halt super viele Informationen, die da sind und es macht auch immer mal Sinn, das vielleicht nach 2 Monaten oder so oder die einzelnen Übungen nach ein paar Monaten vielleicht nochmal abzugleichen mit dem, wie wir es vorgemacht haben und was wir dann da so quasi präsentiert haben und das nochmal abzugleichen. Von daher macht das durchaus Sinn, auch die Aufzeichnung nochmal schauen zu können.
So. Genau.
Ja.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
Mega. Und das geht ja nicht nur um das Thema Rückruf, sondern Freilauf insgesamt.
Ja, voll. Ne?
Also da gibt es eine Menge Input zu verschiedenen Themen. Aber da wird man auch das, was wir heute besprochen haben, nochmal im Detail und ein bisschen bildlich und mit Videos und so auf jeden Fall zu sehen bekommen.
Ja, ich glaube, Ziel ist vielleicht, dass ihr eure Hunde nach diesem Workshop gar nicht mehr so häufig zurückrufen müsst, weil sie sich bestenfalls gar nicht so weit von euch entfernen in gewissen Situationen, dass ihr ständig nach ihnen krächzen müsst. Aber wenn es da mal passiert, dann wäre es super, wenn wir wissen, wie wir es in letzter Instanz vielleicht auch durchgesetzt bekommen.
Ja.
So, wunderbar, Alex.
Ja, dann haben wir es doch.
Ja, das war ja ein kurzes Vergnügen hier mit dir. Aber ja. Ich glaube, es ist erstmal alles gesagt, was gesagt werden musste.
Ich glaube auch. Ja, man kann sich wie immer über alles stundenlang unterhalten. Aber wir wollen ja die Leute auch nicht überfordern. Ne? Wir denken natürlich ja an euch. Und uns wollen wir auch nicht überfordern. Genau, ich hole mir jetzt nochmal schnell einen Kaffee und dann habe ich eine Einzelstunde mit einem Hund mit Maulkorb und Leinenzwang. Ja, dann rege ich mich schon wieder darüber auf, dass wir als HundetrainerInnen nicht in der Stunde mit einer Schleppleine trainieren dürfen, sondern immer nur an kurzer Leine.
Das ist super sinnlos. Na gut.
Super sinnlos. Naja, so ist das.
Gut.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
We do.
Und dann bucht mal die Ferminante, dann sehen wir uns auch da.
Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.